Ermutigung, darum geht's heute. Dirk hat es vorher gesagt gehabt, hat ein Beispiel Dali Dali gebracht. Mir ist jemand anders eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war so in meiner Kindheit mit Playmobil spielen. Und da war immer die Frage, wie fragt immer Bob der Baumeister, oder wie ist immer die Frage? Können wir das schaffen?
Jo, wir schaffen das.
Super. Manche wissen das. Also darum geht's, Kultur der Ehre. Ihr Lieben, bevor ich gleich jetzt einsteige weiter, ich möchte uns einen Satz mitgeben, der hat was damit zu tun, aber der ist auch ein, das hat mich die Woche einfach stark bewegt. Und es hat was mit dem zu tun, eben einzusteigen in das Leben Jesu. Wir beten ja oft oder sagen manchmal, Jesus, komm du in mein Leben. Stimmt's? Jesus, komm du in mein Leben. Stimmt, darf auch sein, können wir auch beten, aber eigentlich ist eher das, dass Jesus sagt, hey du, komm du in mein Leben. Denk mal drüber nach, nimm das mal mit. Jesus sagt, komm du in mein Leben. Also nicht, dass wir Jesus in unser Leben einladen, sondern Jesus lädt uns in sein Leben auch ein. Wir sind letzten Sonntag gestartet eben mit dieser Predigtreihe. Ihr habt hier Kultur der Ehre, reifes Miteinander, ein reifes Miteinanderleben. Letztes Mal habe ich versucht, deutlich zu machen, und ich möchte es nochmal jetzt am Anfang nochmal fest am Pflock reinhauen. Diese Kultur der Ehre, oder wenn wir über Kultur reden, ich habe gesagt, Kultur ist die Art, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, was für Werte, wie Überzeugungen wir nicht nur drüber reden und wissen, sondern ganz, ganz praktisch leben. Das macht die Kultur aus einer Gemeinschaft. Und die Art und Weise, wie wir diese Kultur leben, das bestimmt darüber, ob eine Gemeinschaft sich entwickelt. Und das gilt nicht nur für eine Gemeinde, sondern es gibt eine Familienkultur, und auch in einer Familienkultur können, je nachdem wie man die lebt, kann Leben sich entfalten oder Leben gedeckelt bleiben. Genauso in einem Verein oder in einer Firma, man spricht auch von Unternehmenskultur. Und mir ist es nochmal so wichtig, deutlich zu machen, natürlich sind Strategien, Visionen enorm, enorm wichtig. Aber letztendlich, wenn die Kultur nicht dementsprechend ist, wenn dieses Miteinander, wie man miteinander lebt und umgeht, nicht dementsprechend ist, dass es lebensfördernd ist. Und unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er will, dass sich Leben entfaltet. Und es hat ganz viel mit der Kultur des Miteinanders zu tun. Ich habe mal gesagt, Kultur triumphiert. Kultur schlägt letztendlich alles andere. Ja, du kannst die besten Ziele haben, aber wenn die Kultur untereinander, und letztendlich ist im Reich Gottes eine Kultur der Liebe. Ja, Jesus sagt, ich bin gekommen, um Menschen heimzulieben, und diese Kultur der Liebe. Und wir wollen in den nächsten Wochen aber das noch genauer entfalten, damit es praktisch wird. Und ich habe letztes Mal gesagt gehabt, nicht durch ein paar Wochen Predigtreihe wird sich eine Kultur, ich spreche jetzt nicht in unserer Gemeinde von komplett verändern, weil ganz viel ist auch schon da, aber noch eine Kultur noch weiter etablieren, sondern es geht nur, indem wir es uns bewusst machen und üben, üben, üben. So verändert sich letztendlich Kultur. Ich möchte kurz noch mal reingehen, noch bevor ich in das konkrete Thema Ermutigung. Was heißt denn eigentlich Kultur? Die Kultur der Ehre. Und da habe ich zwei Worte. Das eine ist das hebräische Wort, ist interessant. Im Bibel, wenn über Ehren die Rede ist, im Hebräischen, da ist dieses Wort Kabet. Und das heißt so viel wie jemand Gewicht beimessen oder wertschätzen oder würdigen. Und das Ähnliche ist das Wort, das griechische Wort Timao, wo auch so viel heißt. Oh, tut es? Ja. Auch so viel heißt wie wertschätzen oder achten.
Jetzt muss ich das ein bisschen nach hinten schieben. Irgendwas hat sich da verbogen.
Hört man mich so? Ich habe es nicht im Blickfeld. Stört es euch, wenn ihr mich so anschauen müsst? Nicht. Wertvoll würdigen, erachten. Also darum geht es in diesem Kultur der Ehre, dass wir in einer Weise miteinander umgehen. Soll ich das nehmen?
Ich
Ah, nee, das ist schlecht nebenher. Ist das da raus? Ich nehme einfach das, das passt. Mach dir das kurz weg.
Also, wir sind hier live. Ah, ist eine gute Gelegenheit, auch mal ein Jackett auszuziehen.
Na komm, da gibt's was.
Ja. Okay. Hast du so Post, bin ich auf Sendung?
Eins, zwei. Jawohl, danke. Das heißt, so viel wie jemand Gewicht beimessen. Also das Gegenteil wäre, wenn jemand nicht geehrt wird, das heißt, das, was er zu sagen hat, das, was er ist, das spielt keine Rolle, das schiebt man auf die Seite. Und daher heißt würdigen, ehren, dieses wirklich Menschen zu respektieren und zuzuhören, einen Raum zu geben. Menschen, die geehrt werden, die bekommen einen Raum auch für ihre Dinge. Wen sollen wir zuallererst ehren? Was sagt da die Bibel? Und das ist mir so wichtig, dass wir verstehen, dieses Ehren, nochmal, ist nicht nur ein Randthema, sondern wenn man eigentlich mal unter dem Blickwinkel die Bibel mal anschaut, dann ist es wie so dieses Ehren, das durchdringt irgendwie alles. Das ist wie, wo die ganze Bibel durchdrungen ist von so einer Atmosphäre, von so einer Kultur, eben tatsächlich Kultur des Ehrens. Wen sollen wir als erstes ehren? Es heißt hier in 5. Mose und in Johannes 5, den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Also Ehre gebührt vor allem unser Gott. Nochmal, was heißt ehren? Wert beimessen, auf ihn hören. Wenn Menschen Gott ehren, dann haben sie ihn nicht nur als ein bisschen einen Trostbegleiter, der neben ihnen herläuft und alles irgendwie absegnet, was man tut, sondern wenn Menschen sagen, ich ehre Gott, dann messen sie ihm einen Wert bei, seinem Wort einen Wert bei, dann würdigen sie ihn, dann schätzen sie ihn, dann ist Anbetung nicht nur ein Abhalten von ein paar Liedern, sondern dann ist Anbetung ist eine Art von Gott zu ehren. Jesus sagte selber auch, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also die Jünger Jesus sind aufgefordert, den Sohn und den Vater zu ehren. Also das ist unsere Beziehung. Natürlich ist unsere Beziehung zu Gott vor allem eine Liebesbeziehung. Aber genau darin drückt sich ja Liebe aus. Man kann Liebe nicht von Ehren trennen als Ehepartner. Wir können jetzt sagen, ich liebe den anderen und wir gehen nicht in Ehre, in Würde, in Respekt miteinander um. Das gehört zusammen. Und daher, es geht erstmal um die Ehre zu Gott. Aber da bleibt die Bibel nie dabei stehen, sondern die Ehren, das Ehren zu Gott hin hat immer Auswirkungen auch auf das Miteinander. Was ist das erste Gebot mit Verheißung? Wer weiß das? Das ist das sogenannte vierte Gebot. Die ersten drei Gebote geht es um die Beziehung zu Gott. Und in diesem vierten Gebot geht es darum, wo es heißt, ehre Vater und Mutter, wie der Herr dein Gott es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Gott fordert auf. Hier geht es jetzt fokusmäßig um Vater und Mutter. Und wisst ihr, das hat nicht nur etwas zu tun von Kleinkindern, die ihre Eltern alles auf sie hören müssen, wäre auch manchmal auch gut. Sondern hier geht es darum, auch in ihrer Kultur, wie geht man mit Alten um? Es ist nicht Ehren, wenn man sie abschiebt, wenn man nicht mehr ihnen ein Gewicht beimisst. Sie würdigt, sie schätzt, Gott fordert es auf und da ist eine Verheißung drauf, damit du selber lange lebst. Wo eine Kultur der Ehre ist, das dürfen wir verstehen, wo eine Kultur der Ehre ist, da entfaltet sich göttliches Leben. Wir sagen immer mehr von dir, Herr, mehr Leben. Das hat auch was mit dieser Kultur der Ehre zu tun. Paulus greift es im Römerbrief auf und sagt, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Römer 12. Also, diese Kultur der Ehre, wenn man es dann noch weiter liest, da gibt es dann noch Bibelstellen, wo es heißt, ehrt die Witwen und Waisen. Ehrt, da heißt auch mal, ehrt eure Leiter. Ehrt an die Männer gerichtet. Ehrt eure Frauen. Und Paulus, er ehrt mal in Römer 16, wo er die ganzen Mitarbeiter auflistet, er ehrt sie, er wertschätzt sie. Kultur der Ehre.
Das ist wirklich wie so ein Fluss miteinander. Wisst ihr, was der Lebensstil von Jesus war? Und das haben wir gerade in diesen drei kleinen Pantomime-Szenen auch gesehen. Jesus war, oder er hat Menschen geehrt, die sonst keine Ehre bekommen haben. Das war sein Lebensstil. Ehren von Menschen, die sonst keine Ehre bekommen haben. Letzten Sonntag war das Erste, was zur Kultur der Ehre. Da ging es um Annahme, um das Thema der Annahme. Und ich würde beschreiben nochmal, Annahme heißt, das ist mehr noch als eine Willkommenskultur. Das ist ein Gefühl, wo Menschen Gefühl bekommen, dass sie sagen, hier habe ich einen Platz. Und ich meine nicht die Stühle hier auch. Ja? Aber es geht nicht darum, jetzt mehr um diese Stühle, sondern ich habe in dieser Gemeinschaft einen Platz, ich darf sein. Das hat was mit Annahme zu tun. Und da war dieser Bibelvers Römer 15, wo Paulus sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ihr müsst zuerst verstehen, Jesus, du nimmst mich brutto an. Vor dir, ich muss nicht zuerst einen Qualifikationskurs durchlaufen, damit du mich annimmst, sondern ich darf sein. Leute, Kinder, Jugendliche, aber auch in der Gemeinde, man spürt es, ob jemand angenommen ist, ob jemand sein darf. Menschen, die verunsichert sind, verunsicherte Persönlichkeiten, das hängt oft daran, dass sie nie wirkliche Annahme erfahren haben. Kultur der Ehre, der erste Pflock ist Annahme. Ich möchte jetzt mit euch heute jetzt über diese Ermutigung noch weiter nachdenken. Ich möchte dieses krasse Bedeutung, genau, es war ja auf Social Media, da muss man halt ein bisschen so Worte dann zum Teil auch mit benutzen. Krasse Bedeutung, aber ich finde es eine krasse Bedeutung. Leute, wenn wir das mal verstehen, ich hoffe, wir gehen heute raus aus diesem Gottesdienst und sagen, hey, ein Ermutiger zu sein, das ist nicht nur für ein paar special Leute, die das gut können, sondern das kann jeder auf seine Art. Krasse Bedeutung von Ermutigung. Ohne Ermutigung und Zutrauen bleiben Menschen hinter ihrem Potenzial zurück. Ohne Ermutigung und Zutrauen bleiben Menschen hinter ihrem Potenzial zurück. Ich habe hier eine Gießkanne. Da steht drauf Ermutigung und Zutrauen. Für mich sind das zwei Begrifflichkeiten. Jetzt habe ich keine Pflanze hier, doch hier. Für mich sind das, ist das das Wasser, wodurch unsere innere Pflanze, also unser inneres Sein, unsere Persönlichkeit sich entfalten kann. Dort, wo man in einem Umfeld groß wird. Und vielleicht schmerzt diese Predigt auch der eine oder andere, weil er vielleicht sagt, ich bin im Umfeld groß geworden, wo ich nie begossen worden bin mit Ermutigung und Zutrauen. Mit dem kämpfe ich noch heute. Aber Gott führt dich da auch weiter. Du musst da nicht stecken bleiben. Ermutigung und Zutrauen, deshalb lasse ich mal die Kanne hier liegen, stehen. Das ist das, was unser Leben zur Entfaltung bringt. Ich will euch heute einen Mann vorstellen, einen Experte, zum Thema Ermutigung. Und dieser Experte der Ermutigung heißt Barnabas. Ich liebe diesen Mann und ich will ihn euch heute Morgen näher bringen. Und dass der Spirit von Barnabas auch in uns Raum gewinnt. Und wisst ihr, welcher Spirit, welcher Geist es ist? Von Barnabas wird mal gesagt, er war voll des Heiligen Geistes. Yeah. Es ist der Geist Gottes, der Barnabas durchflutet hat. Und er war ein Mann der Ermutigung. Ich weiß nicht, wer würde sagen, jetzt nicht mal gehört, wer hat schon mal wirklich oder studiert schon mal die Person Barnabas? Hat es schon mal jemand? Also, dann hört mal da heute mit rein. Barnabas, ein Mann, der hat enormen Einfluss gehabt. Man kann schon sagen, ohne diesen Barnabas, okay, vielleicht hätte Gott andere Wege gehabt, weiß nicht. Aber ohne diesen Barnabas wäre das Evangelium so nicht gelaufen in diese ganze damalige römische Imperium hinein, wie es tatsächlich passiert ist. Barnabas hat enormen Einfluss. Und wir werden sehen, Ermutigung kann nicht nur Leben grundlegend verändern, sondern fürs Reich Gottes ein Durchbrüche schaffen. Daher seid echt, hört gut zu, seid mit dabei, bewegt es hiermit. Er lebte Ermutigung und er war besonders für eine Person ein ganz wichtiger Ermutiger und das war eben für den Apostel Paulus. Barnabas wird zum ersten Mal erwähnt in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Da heißt es von ihm, der hieß eigentlich gar nicht Barnabas, der hieß Josef. Ja? Da heißt es in Apostelgeschichte 4, 36, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der ein Acker besaß, er verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Interessant, was man in diesem einen Vers über diesen Mann erfährt. Was erfahren wir über diesen Mann? Zuerst mal genau, er heißt eigentlich Josef. Aber die Apostel in der Jerusalemer Urgemeinde haben ihn einfach umbenannt. Aus gutem Grund. Damals hat man Menschen genannt, Jesus hat ja auch mal gesagt, das sind die Donnersöhne. Also man hat Menschen benannt, Zusatznamen gegeben, je nach ihrem Charakter, nach ihren auch Stärken, nach ihren Begabungen, das, was sie ausgemacht hat. Und dann heißt es, Barnabas genannt wurde, was so viel übersetzt heißt, wie Sohn des Trostes. Wir lesen davon, dass er ein großzügiger Mann war. Ermutiger haben ein weites Herz. Ermutiger sind nicht eng, sondern sie sind großzügig, andere Menschen zu beschenken. Hier materiell, aber auch auf eine ganz andere Weise. Und dann ist interessant, das Wort Barnabas, das heißt eigentlich nicht direkt Sohn des Trostes. Wisst ihr, was das heißt? Da stecken die zwei Worte drin. Bar, eben sehr wohl Sohn. Und dann Naba, es kommt von Nabi, vom Propheten. Das hebräische Wort für Prophet ist Nabi. Man kann eigentlich direkt, Barnabas ist eigentlich Sohn des Propheten. Anscheinend muss Barnabas eine prophetische Gabe gehabt haben, die er vor allem für eine Sache angewandt hat. Zu trösten. Und da steht das Wort Trost, man kann es genauso übersetzen, fürs Ermutigen und Ermahnen. By the way, guckt es nur mal an, 1. Korinther 14, 3, da heißt es drum, die Weissagung, die prophetische Gabe dient zu was? Zur Ermutigung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und genau das muss Barnabas gelebt haben. Er war ein prophetisch Begabter. Propheten waren ja unterschiedlich. Es gab auch im Alten Testament Gerichtspropheten, da waren nicht so viel Ermutigung. Aber Barnabas hat durch seine Gabe Menschen auf geniale Weise ermutigt. Und jetzt kommen wir, wo wirkt sich das aus? Wo wirkt es sich das jetzt konkret aus? Und jetzt hüpfen wir kurz rein in Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9 wird die Bekehrung des Saulus berichtet. Und es ist falsch, sage ich immer wieder, es geht nicht darum, dass er sich vom Saulus zum Paulus bekehrt hat, sondern Saulus ist Saulus geblieben. Saulus war nur sein jüdischer Name und Paulus war sein römischer Name. Er, Saulus, manche kennen die Geschichte, er war der die Christenheit, die ersten Christen, das kleine Pflänzlein bedroht hat. Er hat die verfolgt, er wollte die auslöschen. Und dann ist er auf dem Weg nach Damaskus, eben dem auferstandenen Jesus Christus, begegnet und hat sich bekehrt. Und was ist dann passiert? Paulus ist wieder zurückgekommen nach Jerusalem. Er war ja auf dem Weg nach Damaskus. Als er wieder zurückgekommen ist, wie haben die ersten Christen, wie sind die ihm begegnet, die Apostel? Ich lese mal aus Apostelgeschichte 9, Vers 26. Da heißt es, als Saulus wieder zurückkam nach Jerusalem, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger ist. Situation, Saulus kommt zurück, er hat Gott erlebt, er will sich jetzt der Gemeinde anschließen und alle haben Willkommenskultur gelebt. Ja, welcome Saulus, jetzt endlich bist du in unseren Reihen. Nein, sie haben zuerst mal gesagt, stopp, vielleicht ist ein Trick, vielleicht ist das Stasi, irgendwie will der da was infiltrieren. Waren zuerst mal, also verständlicherweise, weil er hat krass gewütet, dieser Saulus. Und dann heißt es, im Vers drauf, genau, In Vers 27, also alle haben sich vor ihm gefürchtet, aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hat. Was tat Barnabas? Barnabas war derjenige, der quasi Saulus die Tür geöffnet hat in diese Gemeinde hinein. Barnabas ließ sich nicht von dieser Furcht leiten wie die anderen, sondern er erkannte in diesem Saulus, er ist ihm irgendwie wohl begegnet, er erkannte in ihm eine Berufung und er war für ihn ein Türöffner. Gut zu hören, Ermutiger sind für andere Menschen Türöffner auf Wege hin, die alleine nicht gehen könnten. Nochmal, Ermutiger sind für andere Türöffner, wo einer alleine nicht alleine durchgehen könnte. Das macht einen Ermutiger. Barnabas öffnet hier Saulus einen Weg, einen Raum, wo er hineingehen kann. Ohne Rückendeckung, das war so nötig, das müssen wir verstehen, ohne Rückendeckung der Jerusalemer Gemeinde, das war die Urgemeinde, hätte Paulus nie den Dienst tun können. Deshalb war es so wichtig, dass er dort eine Basis hat, dass Menschen ihm dort vertrauen. Und dieser Türöffner war für ihn Barnabas. Und jetzt gehen wir 2 Kapitel weiter. Was passiert? Saulus wird von den eigenen jüdischen Leuten, weil er jetzt eben sich, ja, weil er da jetzt den Jesus, den Messias, den Jeschua erkannt hat, wurde er selber verfolgt. Also vom Verfolger wird er selber zum Verfolgten. Er muss nach Tarsus, das ist seine Heimatstadt, irgendwo am Ende der Welt, weit weg, ist er geflohen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, und mich fasziniert es enorm. In Apostelgeschichte 11, da wird berichtet, dass dieser Barnabas wird von der Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia geschickt. In Antiochia gründet sich eine neue Gruppe von Heidenchristen. Und die Jerusalemer Gemeinde sagen zum Barnabas, interessant, warum schicken sie gerade ihn hin, sagen Barnabas, guck da mal, ob da alles irgendwie in Ordnung ist. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, als Barnabas dahin kam nach Antiochia, da freute er sich, als er hinkam und die Gnade Gottes sah. Und er mahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Der Barnabas ist hingekommen, hat gesehen, was in dieser Gemeinde in Antiochia abgeht und hat die ermutigt, dran zu bleiben. Lasst nicht los, haltet fest an diesem Glauben. Und dann passiert aber etwas. Paulus sitzt immer noch wo? In Tarsus. Und dann heißt es, ja, das war der Satz vorher, Ermutiger öffnen Wege, die man alleine nur sehr schwer gehen kann. Und Apostelgeschichte 11, 25 heißt es, Barnabas zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Ist jetzt nur mal, vielleicht könnte man sagen, naja, eine nette irgendwie Erzählung. Aber wisst ihr, was hier passiert? Barnabas erinnert sich an diesen Saulus. Und wo hockt der? Irgendwo in Tarsus, in seinem Häuschen oder wie auch immer. Und Barnabas geht hin, klopft an die Tür und sagt, Saulus, jetzt ist Zeit, jetzt ist Time, jetzt ist Zeit, komm mit nach Antiochia. Und er führt ihn nach Antiochia, bringt da rein, wo, also ich sag mal so, vom Schattendasein bringt er ihn jetzt in das geistliche Rampenlicht. Und dann heißt es weiter in diesem Apostelgeschichte 11, ich kann das jetzt nicht alles weiter aufführen, dann heißt es dort, dass ein Jahr haben sie zusammen gedient, Barnabas und Paulus in Antiochia, haben die Leute gelehrt. Was tut hier Barnabas? Er ist der Ermutiger. Er macht diesen Job nicht nur alleine in Antiochia. Er erinnert sich an Saulus und klopft an die Tür. Und sagt, Saulus, come on, komm mit rein. Und als ich darüber nachgedacht habe, war plötzlich so, und das ist für mich jetzt der Main Point, auch an euch heute, wo hältst du dich im Moment auf? Bist du in Tarsus oder in Antiochia? Bist du in Tarsus, weil Entmutigung da ist und du versteckst dich in deinem Haus in Tarsus
Und du solltest aber in Antiochia sein. Und dieser Gottesdienst kann dazu führen, dass das ein Klopfzeichen in dein Herzenstür ist und sagt, hey, komm raus aus Tarsus. Oder, und es war mir auch genauso auf dem Herzen, kennst du Menschen, die in Tarsus sind? Und du solltest mal an ihre Haustür klopfen. Nochmal, kennst du Menschen in deinem Umfeld, die weit, weit unter dem leben, was eigentlich Gott in ihr Leben hineingelegt hat? Durch Enttäuschung, durch Zurückweisung. Paulus hat Zurückweisung, hat Verfolgung erlebt. Und eigentlich weißt du, wenn du über den Menschen nachdenkst, Gott hat eigentlich noch was anderes für ihn. Und du solltest mal dich aufmachen und mal vorbeikommen und sagen, hallo, ich bin's, Barnabas, komm mal mit nach Antiochia. Leute, das ist eine Kultur von Ermutigung zu leben, eine Kultur von Zutrauen. In uns steckt so viel mehr. Und ich habe meine Frau gefragt, ob ich das Beispiel sagen darf. Noch ein bisschen überlegen, hat sie es mir erlaubt. Meine Frau nimmt jetzt seit 1,5 Jahren, gell, ungefähr, Gesangsunterricht. Und meine Frau singt wirklich gut, sie ist im klassischen Bereich, singt da auch im Chor mit. Und sie hat einfach gesagt, ich würde gerne mal Gesangsunterricht nehmen. Und ihr Gesangslehrer, der das macht, der hat in ihr mehr gesehen, als bisher offensichtlich war. Und hat sie ermutigt, natürlich auch trainiert, da gibt es ja Techniken, da habe ich wenig Ahnung, ja, wie das da läuft. Aber hat sie auch ermutigt und gesagt, in dir steckt mehr. Und jetzt war es da so, das hat es mir x-mal erklärt, die Töne, auf welchem, wie weit sie auf den höchsten Ton gekommen ist vor dem Gesangsunterricht. Das war der Ton D. Also ich sage es nicht, sonst ist es eh falsch. Egal, auf jeden Fall ein Ton. Mittlerweile schafft sie es problemlos, 4 Töne höher zu singen. Und das ist etwas, wo jemand Potenzial gesehen hat und jemand gefördert hat und sagt, in dir steckt mehr. Leute, lasst uns so eine Kultur miteinander leben. Unser Umfeld ist eher so manchmal, dass es entmutigend ist. Und dann läuft was schlecht und dann machst du einen Fehler und dann bist du draußen. Und dann wird dir nichts mehr zugetraut. Wir brauchen eine Kultur, daher gehört es für mich zusammen, von Ermutigung und Zutrauen. Jesus hat es auch gelebt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat 70 Jünger einfach ausgesandt, obwohl die noch vieles nicht gecheckt haben. Er hat gesagt, macht mal eure Erfahrungen. Ich traue es euch mal zu. In manchen Bereichen habe ich Ermutigung erfahren, in manchen Bereichen nicht so. Ja? Und deshalb tue ich mir immer noch mit handwerklichen Sachen schwer. Nein, da war dann immer so, lass es mich machen. Ja, es war mein Bruder, mein Vater und andere, die haben das besser gemacht. Und dann, anstatt mal zu sagen, probier's doch mal selber, diesen Nagel in die Wand zu hauen. Das kriege ich mittlerweile hin. Aber versteht ihr, was ich meine? Dann macht man es selber. Und Jesus hat es anders gelebt. Und ich merke, ganz ehrlich, jetzt mache ich mein Herz ein bisschen auf, ich merke, weil in manchen Stellen, ich habe ganz viel Ermutigung in meinem Leben echt auch erlebt, da bin ich hammerdankbar, aber in manchen Stellen eben dieses Zutrauen war manchmal in manchen Bereichen eben begrenzt. Und das merke ich, dass ich das in mir fortsetze, dass ich manchmal schwer tue, Dinge loszulassen und zu sagen, mach doch du das, weil ich insgeheim denke, nicht nur ich kann es besser, sondern irgendwie, ich weiß nicht so richtig, nachher, wenn es nicht so richtig passt, ich mache es lieber irgendwie selber. Wisst ihr, das Problem ist von Nicht-Zutrauen und Nicht-Ermutigung leben, das kann sich auch weiter vererben. Das kann sich echt weiter vererben, weil meistens Entmutigte oder wenn du im Umfeld groß geworden bist, in einer Familie, wo wenig, hey, Spitze oder
Ermutigung. Und da geht es ja nicht drum, Leute, da geht es ja nicht drum, alles ei, und das hast gut. Wir dürfen ja einander auch was sagen, wenn Dinge nicht so gut laufen. Das meine ich jetzt nicht, ja, so eine Pseudo-Ermutigung. Aber das ist ein Spirit, das ist ein Barnabas, ein Heiliger Geist-Spirit. Und dass diese Art, wenn du das nicht erlebt hast, über viele Jahre, dann besteht die Gefahr, dass wenn man selber entmutigt worden ist, dass man selber auch wieder andere entmutigt. Und diesen Teufelskreislauf können wir durchbrechen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und egal wie deine Familiensituation war, egal wie deine Herkunftsfamilie war, du kannst dich nicht aus eigener Kraft, sondern Geist Gottes wird es in dir wirken. Du kannst Ermutigung und Zutrauen als Teil der Kultur der Ehre neu durch dich fließen lassen. Amen. Kommt ihr nach vorne? Ich möchte gleich schließen. Ich vergesse immer weiter zu klicken. Nimm diese Frage noch. Bist du noch in Tarsus oder fällt dir jemand ein, der noch dort ist und an dessen Haustür du klopfen solltest? Als die 70 Jünger zurückgekommen sind, heißt es von Jesus, Jesus, ein Mann der Ermutigung und des Zutrauens, von ihm heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Amen. Also, ich stelle mir das so vor, Jesus saß da, hat die 70 da ausgesandt und wartet mal, dann kommen die Ersten zurück und die Nächsten und die Nächsten und erzählen, was sie erlebt haben. Dass ihnen Dämonen untertänig waren, dass sie Menschen befreit haben, dass sie Menschen berührt haben, geheilt haben, was sie alles erlebt haben. Vielleicht haben sie auch von mancher Ablehnung und Niederlagen und so weiter auch erzählt. Aber Jesus kommt zurück, also der sagt nicht, hätte ich alles alleine tun wollen, sondern er hat es gelebt, dieses Zutrauen, diese Ermutigung. Genau. Wisst ihr, wie die Geschichte ausgeht von Barnabas oder weitergeht? Interessant. In Apostelgeschichte 13 geht Paulus mit Barnabas auf die erste Missionsreise. Paulus und dieser Ermutiger sind zusammen unterwegs. Warum hat Gott die auserwählt, gerade das Team? Warum hat Gott Paulus diesen Mann zur Seite gestellt für die erste Missionsreise? Wo man wirklich, wow, wo es Herausforderungen gab, Angriffe gab. Warum hat Gott ihn ins Team gestellt? Weil Gott genau wusste, solche Menschen braucht es, damit Reich Gottes gebaut und entfaltet werden kann. Und dann geht es irgendwann auseinander. Das ist auch krass. Apostelgeschichte 15. Da trennen sich plötzlich die Wege von Barnabas und Paulus. Und wisst ihr warum? Da der Paulus was noch nicht ganz so verstanden gehabt. In Apostelgeschichte 15 trennen sich die Wege der beiden aufgrund eines Mannes, nämlich Markus. Markus war auf der ersten Missionsreise mit Paulus und Barnabas unterwegs. Und der hat es dort vergeigt. Der ist wieder umgedreht und hat nicht durchgehalten. Und dann haben sie überlegt, wen nehmen wir auf der zweiten Missionsreise mit? Und dann sagt Barnabas, wir nehmen wieder Markus mit. Der Sohn der Ermutigung. Ja, der Ermutiger des Zutrauens. Was sagt Paulus? Nein, den will ich nicht mehr dabei haben. Der ist schon mal versagt. Und dann trennen sie, dann bleibt der Barnabas hart. Und dann geht Paulus mit Silas weiter und Barnabas geht mit Markus weiter. Und dieser Markus ist der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Was wäre gewesen, wenn Barnabas sich nicht nochmal um Markus gekümmert hätte? Wenn er gesagt hätte, ja, Markus, tut mir leid, verschissen, erste Mal, Missionsreise, ja, vorbei. Er hat ihn wieder zurückgeholt in das Team hinein. Kultur der Ehre, Ermutigung, ganz praktisch. Irgendwann war Markus wieder im Team von Paulus. Lesen wir später im Kolosserbrief. Ohne Barnabas, ich weiß nicht, wo der Markus geblieben. Dann wäre er vielleicht abgedriftet in seinen Tarsus. Dann wäre Markus gesagt, okay, oh Mann, ja, ich weiß, schlecht gemacht. dann hätte er sich verkrochen nach Tarsus. Und wer hätte dann dieses Evangelium, Markus-Evangelium schreiben sollen? Hey, krass. Irgendwann hat es Paulus auch mal verstanden. Weil wenn man den Timotheusbrief zum Beispiel liest, ist es ein Brief der Ermutigung. Paulus und sein Sohn Timotheus. Ich möchte euch bitten, ich möchte jetzt, dass wir jetzt eine Gebetszeit noch haben. Und dass der Heilige Geist nochmal unter uns kräftig wirkt. Daniel, spielst du mit?